Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Doc Bartels und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Medizin, Verantwortung und die Realität unseres Gesundheitssystems. Sachlich, kritisch und nah an der Praxis. Ich freue mich, Sie heute zu einem besonders spannenden und auch aktuellen Talk begrüßen zu dürfen. Unser Thema ist der Nutzen und der Einsatz von Medizinalcannabis. Seit den teilweise umstrittenen und noch weiterhin diskutierten Reformen von Ex-Bundesminister Karl Lauterbach zur Legalisierung von Cannabis ist auch die Verordnungsfähigkeit von THC vereinfacht worden. Früher musste es Betäubungsmittelrezept sein, heute ist es ein normales Rezept und wir sehen auch einen gewissen Anstieg der Verordnungen. Wir wollen in diesem Talk den Einsatz von Cannabis entmystifizieren und vor allem medizinische Fakten von politischen Diskussionen trennen. Hierzu habe ich mir eine ganz renommierte Kollegin eingeladen, die sich seit über 20 Jahren der Forschung zu Cannabinoiden widmet. Sie ist Neurologin, Professorin an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Sie ist eine der profiliertesten medizinischen Stimmen zum Thema Medizinalcannabis und oft als auch Sachverständige im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Professor Kirsten Müller-Fahl.
Herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier in meinen Talk gekommen sind. Bevor Sie das Thema Einsatzmöglichkeiten von Medizinalcannabis, möchte ich gerne einfach mal die Frage an Sie stellen, hat diese Legalisierung von Cannabis die medizinische Diskussion eigentlich erleichtert oder hat sie sie eher verkompliziert?
Oh, das ist gleich zu Beginn eine schwierige Frage. Also es hat natürlich den Umgang erleichtert, weil, so wie Sie schon gesagt hatten, ist Cannabis jetzt kein Betäubungsmittel mehr. Und das macht natürlich die Verschreibung einfacher. Aber tatsächlich haben wir als Pferdefuß, so will ich es mal bezeichnen, den Auswuchs von Telemedizin-Plattformen.
Ja.
Und das macht sicherlich momentan mehr Schaden als Nutzen. Und da gibt es ja auch vom Gesetzgeber Überlegungen, das wieder einzufangen. Das Hauptproblem dadurch ist, dass wir jetzt eine starke Vermischung zwischen medizinischer Nutzung und Freizeitkonsum haben. Und das schadet sicherlich der medizinischen Anwendung.
Ja, das glaube ich auch. Wie gesagt, ich habe auch schon gehört von Diskussionen tatsächlich wieder, das dem Betäubungsmittelgesetz unterzuordnen. Da sind Bestrebungen im Gange. Auf der anderen Seite haben wir auch noch nach wie vor, ich glaube auch bei unseren Ärztinnen und Ärzten immer viele Vorbehalte, tatsächlich Medizinalcannabis einzusetzen. Aber wir haben Sie ja deswegen eingeladen. Welche Indikationen können denn Ärztinnen und Ärzte mit gutem Gewissen zurzeit vertreten?
Also das hat ja der Gesetzgeber absichtlich 2017, als wir die Verordnung von Verfügbarkeit von Cannabis erhalten hatten, offen gelassen. Mhm. Er hat ja damals gesagt, die Krankenkassen müssen dann die Kosten übernehmen, wenn schwerwiegende Erkrankungen bestehen, und hat absichtlich keine einzelnen Indikationen genannt. Und der Grund hierfür war sehr klug. Die Evidenzlage war damals gering und das ist sie letztlich bis heute noch. Das
immer
heißt
noch.
Also, es liegt weitestgehend in der Entscheidung des behandelnden Arztes oder der Ärztin, für welche Erkrankung setze ich das ein. Im Privatverordnungsbereich habe ich gar keine Grenzen, da muss ich es letztlich medizinisch vertreten können. Aber zulasten der gesetzlichen Krankenkasse gelten nach wie vor die Regeln aus dem Sozialgesetzbuch. Also es muss eine schwerwiegende Erkrankung bestehen, keine andere Behandlungsalternative und eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf einen Behandlungserfolg. Mhm. Wir haben ja drei zugelassene Fertigarzneimittel aus dem Cannabis-Bereich. Das ist das Sativex mit dem Wirkstoff Nabiximol zur Behandlung der Spastik bei MS. Das ist das Canemes mit dem Wirkstoff Nabilon, das ist ein THC-Analogon, zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie. Und das ist ein CBD-Arzneimittel Epidiolex zur Behandlung von seltenen Epilepsieformen, Lennox-Gastaut-Syndrom, Dravet-Syndrom, tuberöse Sklerose.
Das sind Tropfen.
Das sind Tropfen, ganz genau. Das ist eine ölige Lösung. Das sind die drei erwiesenen Indikationen mit Zulassung. Mhm. Am häufigsten verordnet, auch zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse, werden Cannabis-Arzneimittel aber bei chronischen Schmerzen.
Schmerztherapie.
Mhm. Hier haben wir eine mittlerweile auch relativ robuste Datenlage. Und es hat ja auch eine Firma letztes Jahr einen Zulassungsantrag gestellt für einen THC-dominanten Cannabis-Extrakt für die Behandlung von chronischen Rückenschmerzen.
Ah, Das läuft noch.
Das läuft noch, das liegt beim BfArM. Mhm. Die Firma hatte eigentlich schon letztes Jahr erwartet, dass sie eine Antwort bekommt, aber das läuft noch.
Ja, also das sind die momentan, ich sage mal, relativ bekannten Indikationslagen. Sie haben jetzt gerade die Schmerztherapie benannt. Welchen Vorteil würden Sie denn benennen zwischen dem Einsatz von Cannabinoiden und Opiaten allgemein? Es gibt ja auch halt viele, auch retardierte Opiatprodukte. Auch die sind ja teilweise in Verruf gekommen in Amerika durch diese häufige Nutzung. Aber gibt es von Ihrer Seite her auch da einen Vorteil bei der Cannabistherapie, in der Schmerztherapie?
Ja, ich denke. Also natürlich gibt es verschiedene und eine Vielzahl von Analgetika. Ja. Aber wir kennen ja Patienten, die darauf nicht gut ansprechen oder wo die etablierten Präparate wegen Nebenwirkungen nicht genutzt werden können. Und da ist aus meinen Augen das nicht ein Entweder-Oder, sondern Cannabis-Arzneimittel sind eine Ergänzung. Mhm. Und sie haben sicherlich bei chronischen, insbesondere chronischen neuropathischen Schmerzen eine lindernde Wirkung und das Nebenwirkungsprofil ist eben relativ günstig. Mhm. Gegen die möglichen Nebenwirkungen tritt häufig eine Toleranzentwicklung ein und ganz konkret gegenüber den Opioiden sehe ich zwei Vorteile. Das ist auch in einer dieser Zulassungsstudien gezeigt worden, dass das Risiko für Obstipation natürlich viel niedriger ist als bei Opioiden.
Das ist
Opioiden.
Immer das große Problem bei Opiaten
ganz
gewesen.
Genau, ja, das ist hier.
Musste man immer im Prinzip schon Relaxanz noch zusätzlich verordnen.
Ja. Und das Abhängigkeitsrisiko ist natürlich deutlich, deutlich geringer. Und das sind zwei erhebliche Vorteile.
Ja. Abhängigkeitsrisiko, das ist ja auch so ein Vorbehalt, den der Patient dann meistens äußert. Das Abhängigkeitsrisiko würden Sie als niedriger einstufen als jetzt in der Opiattherapie?
Ja, ich glaube, da ist überhaupt gar kein Zweifel. Das ist niedriger. Mhm. Theoretisch gibt es das natürlich. Sonst hätten wir nicht aus der Psychiatrie Cannabiskonsumstörungen als eigenständige Diagnose. Ja. Aber in der medizinischen Verordnung spielt das wirklich selten eine Rolle, weil das ist ja gerade unsere Aufgabe. Wir überwachen die Therapie. Das heißt also, wir achten darauf, dass die Dosis nicht ständig steigt. Wir achten darauf, dass die THC-Konzentrationen nicht ins Unermessliche gehen. Und bei einer überwachten, kontrollierten Therapie kann man wirklich sagen, spielt das Abhängigkeitsrisiko praktisch keine Rolle. Das sind sicherlich Einzelfälle und mir persönlich ist kein Patient bekannt, der eine Therapie mit Cannabis-Arzneimitteln beenden wollte und es nicht geschafft hat, wenn es denn wirklich um eine rein medizinische Nutzung gibt. Manchmal vermischt sich das aus. Wir haben diesen Begriff des Dual Use, also Menschen, die sowohl einen Freizeitkonsum haben als auch eine medizinische Nutzung. Und zum Beispiel in Studien machen wir das so, dass wir die Cannabis-Arzneimittel zum Ende der Studie einfach abrupt absetzen, ohne auszuschleichen und es macht keine Probleme.
Okay. Und da muss man ja auch den Patientinnen und Patienten sagen, auch andere Medikamente bedarfen eines langsamen Ausschleichens, ob es jetzt Blutdruckmedikamente, darf man ja auch nicht von heute auf morgen absetzen. Da gibt es ja auch im Prinzip ein Gewöhnungsprinzip daran und das kann ich nicht von heute auf morgen einfach aussetzen.
Also bei Cannabis-Arzneimitteln könnte man das sogar tun.
Ja.
Das macht vielleicht je nach Dosis und THC-Gehalt ein, zwei, drei Tage ein bisschen Unruhe und Schlafstörung. In der medizinischen Anwendung macht man das meistens nicht, weil man nimmt sich ein bisschen Zeit und schleicht es aus. Aber wie gesagt, das Abhängigkeitsrisiko ist, wenn nicht eine Suchterkrankung vorbestand, das ist natürlich immer noch mal eine besondere Konstellation, aber ist, glaube ich, nicht unser Problem.
Wenn ich den Einsatz von Cannabis erwäge, habe ich dann spezielle, ich sage mal auch anamnestische Vorbedingungen abzuklopfen? Ich sage jetzt mal gerade Suchtpotenzial. Gibt es Patientengruppen, die Sie generell, ich sage ich mal, ausschließen würden für eine mögliche Therapie mit Cannabis?
Hier muss man ein bisschen trennen, den medizinischen Blick und dann die Frage Kostenerstattung durch die gesetzliche Krankenkasse. Wenn ich zunächst den medizinischen Blick nehme, es gibt einige wenige absolute Kontraindikationen. Das wären Menschen mit einer akuten Psychose. Die würde ich nicht mit THC-haltigen Cannabis-Arzneimitteln behandeln. Und Menschen, die gegen Cannabis-Arzneimittel überempfindlich reagieren. Mhm. Das ist aber sehr selten. Dann gibt es ein paar relative Kontraindikationen. Das sind Kinder und Jugendliche.
Klar.
Das sind natürlich auch schwangere und stillende Frauen. Dann Menschen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Menschen mit einer Suchtanamnese. Da würde ich sehr, sehr sorgfältig prüfen, gibt es Behandlungsalternativen, aber ich würde das nicht als hundertprozentige Kontraindikation sehen, sondern das im Einzelfall abwägen.
Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was ist da die Problematik?
Cannabinoide können den Blutdruck senken und den Puls beschleunigen. Und das muss man einfach im Blick haben.
Das muss man im Blick haben. Jetzt gibt es, wie gesagt, wir haben ja gesagt, diese Fertigarzneimittel per Tropfen. Es gibt aber auch die Therapieformen, indem sie Blüten verschreiben. Wie weit sind Ärzte eigentlich, ich sag mal, vorbereitet für solche? Ich habe jetzt einen Apotheker, der hat mich, meine Praxis, jahrelang immer versorgt. Der hat sich jetzt spezialisiert im Prinzip auf die Cannabis-Therapie. Und der sagt, für jede einzelne Indikation, sagt er, ist ein ganz unterschiedliches Mischungsverhältnis, zum Beispiel bei Blüten, notwendig. Er hat sich da wohl sehr intensiv mit beschäftigt. Ärzte haben davon gar keine Ahnung. Meistens ist es so, dass er tatsächlich da Ärzte dazu berät. Hm. Auf der anderen Seite haben sie natürlich bei Blüten nicht so einen konsistenten Gehalt an THC und sowas. Wie stehen Sie zu diesen verschiedenen Möglichkeiten der Gabe des Cannabis?
Also wir haben mittlerweile einen breiten Markt an Cannabis-Arzneimitteln. Trennen muss man einmal die Fertigarzneimittel, die wir eingangs genannt hatten. Und dann der viel größere Markt sind die Rezepturarzneimittel.
Das ist der größere Markt?
Das ist der viel größere Markt, weil da alle Blüten runterfallen und alle Extrakte, außer eben das Sativex und dann noch bei uns in Deutschland das Dronabinol, also THC als Reinwirkstoff. Ja. Das heißt also, das spielt eine viel größere Rolle in der Verordnung. Und ja, es ist richtig, dass man die Blüten nur begrenzt standardisieren kann, weil das ist ein Naturprodukt. Ja. Alle Blüten, alle Extrakte sind standardisiert auf den Gehalt an THC und CBD. Hier gibt es unterschiedliche Verhältnisse, das eine mehr, das andere mehr oder balanciert. Ich gehe nicht mit, dass ich jetzt sagen würde, für jede Erkrankung gibt es eine spezielle Blüte. Da wird häufig abgezielt dann auf Terpenprofile und andere Inhaltsstoffe, sogenannte kleine Cannabinoide, Flavonoide. Das ist, glaube ich, mehr im Bereich der Mythen und des Marketings. Okay. Und ich glaube, die Datenlage gibt es nicht her, dass man jetzt sagen kann, diese Blüte ist gut für Krankheit A und jene Blüte ist gut für Krankheit B. Aber klar, es gibt Unterschiede in der Abhängigkeit vom THC-Gehalt. Und es gibt natürlich Unterschiede in Abhängigkeit von der Aufnahmeform. Es macht einen Unterschied, ob ich Medikamente oral aufnehme oder sie inhaliere. Und zur Inhalation werden eben überwiegend Blüten genutzt. Mhm. Aber ganz neu gibt es jetzt auch Extrakte, die zur Inhalation mit Vaporisatoren geeignet sind.
Ja,
das ist eine spannende neue Entwicklung und eine weitere Bereicherung unseres Therapiespektrums.
Ja, also ich meine, bei der anderen Aufnahme, da muss ja der Patient auch Raucher sein oder sowas, oder?
Sonst. Na, Blüten müssen ja nicht automatisch geraucht werden. Das würde ich jetzt grundsätzlich sagen, empfehlen wir nicht. Sondern das können Vaporisatoren genutzt werden.
Das ist jetzt diese neue Einsatzmöglichkeit.
Nein, das gibt es ja schon lange. Das kommt auch primär aus dem Freizeitkonsum, dass man Blüten mit Hilfe eines Vaporisators inhalieren kann. Also die Blüten müssen zerkleinert werden. Dann gibt es da eine Füllklammer, da tut man das rein. Okay. Und der große Unterschied ist, dass die Vaporisatoren die Blüten nicht verbrennen. Das ist ja das hauptsächliche Problem beim Rauchen, egal was ich da nun rauche. Ja. Sondern in dem Vaporisator werden die Blüten ausschließlich erhitzt. Dadurch werden die Cannabinoide herausgelöst, in ihre aktive Form überführt und auf diese Weise inhaliert. Das ist für uns Ärzte und Ärztinnen ein bisschen ungewöhnliche Therapieform, aber das ist definitiv hochwirksam.
Als Tee, in Teeform oder sowas, gibt es nicht?
Gibt es auch. Gibt so eine NRF für eine Teezubereitung mit Cannabisblüten, ja, tatsächlich. Da muss man aber ein bisschen was beachten. Also einfach nur Wasser drauf gießen, das hilft nicht, weil die Wassertemperatur kann maximal 100 Grad sein und das ist eben zu wenig. Wir brauchen mindestens 180 Grad. Das heißt also, entweder muss ich das sehr lange kochen oder ich muss die Blüten vorher im Backofen erhitzen und danach einen Tee zubereiten. Und ich muss noch darauf achten, dass Cannabinoide lipophil sind. Also ich muss noch ein bisschen Sahne oder irgendwas in meinen Tee hineintun. Die Dosierung ist dann kompliziert. Also ich habe, glaube ich, keinen einzigen Patienten, der so eine Therapie durchführt. Aber einzelne Patienten, die auch aus der Selbsttherapie kommen, die das seit Jahren machen, haben so eine Art von Anwendung, also eine orale Blütentherapie mit Tees, mit Cookies, mit Butter, mit was weiß ich, was da all möglich ist.
Schon mehr früher immer. Kekse, genau.
Ganz genau. Da also das ist sicherlich nicht die Empfehlung der ersten Wahl. Aber wenn jemand sagt, ich mache das seit 20 Jahren und ich kann das gut, wüsste ich nicht, warum man dem das verbieten sollte.
Ja. Und die Patienten selbst, gibt es da nicht auch, ich sag mal, einen, der besonders sensibel darauf reagiert oder und weniger? Also es gibt doch auch solche Menschen, die sehr stark reagieren auf Cannabis und welche, die kaum Wirkung zeigen.
Richtig. Richtig. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das sehr viel anders ist als bei anderen Arzneimitteln. Das kennen wir ja. Stichwort Pharmakogenetik. Also ja. Wir wissen auch, dass natürlich der Abbau und die Verstoffwechselung von Cannabinoiden stark von unserer Enzymausstattung abhängt und die ja sicherlich genetisch bedingt ist. Und deswegen haben wir ja so einen Slogan in der Cannabistherapie: Start low, go slow. Also mit einer niedrigen Dosis anfangen. Also genau das Gegenteil von dem tun, was Freizeitkonsumierende machen. Die nehmen gleich ganz viel, weil sie ein High-Gefühl haben wollen. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ja. Also niedrig anfangen. Ich sage meinen Patienten immer, erstmal sollen sie gar nichts merken. Mhm. Und dann gehen wir langsam rauf. Auf diese Weise kann sich dann eine Toleranz entwickeln. Man weiß, dass diese Toleranz sich insbesondere gegenüber kognitiven Effekten auswirkt. Und im Idealfall schafft man es dann tatsächlich, eine Therapie ganz ohne Nebenwirkungen. Oder aber die Nebenwirkungen entwickeln sich langsam, sodass man dann sehr gut eindosieren kann und weiß, wo dann auch die individuelle Schwelle ist.
Ja, ja. Ja, bei den Schmerzzuständen, also haben Sie ja gerade gesagt, neuropathische Schmerzen sind ja sowieso schlecht zu therapieren. Da ist es, denke ich, schon eine echte Therapieoption. Sie sind jetzt Neurologin. Ich habe das nicht vorher gewusst, dass es Möglichkeiten gibt, auch bei Tourette-Syndrom einzusetzen.
Genau, das ist ja mein klinischer Schwerpunkt.
Genau, Ihr Schwerpunkt.
Das ist genau mein Thema. Und da habe ich sozusagen auch den Zugang überhaupt zur Cannabistherapie gefunden, weil ich Patienten, das gehört zu unserer Anamnese dazu, immer gefragt habe, was macht die Tics besser oder schlechter? Und dann war mir einfach aufgefallen, dass viele Patienten dann mal, mit denen ich ein Vertrauensverhältnis hatte, gesagt haben, na, wenn ich mal einen Joint rauche, dann wären meine Tics echt weniger. Und das war mir dann aufgefallen und dann haben wir angefangen, das nachzuuntersuchen und haben mittlerweile ja auch eine große Studie durchführen können, die zwar leider den Endpunkt ganz knapp verpasst hat, formal gesehen, aber wir haben in verschiedenen sekundären Endpunkten doch eindeutige Effekte gesehen. Es gibt mittlerweile weitere kleine kontrollierte Studien, die alle eine Wirksamkeit zeigen, sodass ich schon glaube, dass der Effekt robust ist.
Okay, okay. Und andere neurologische Teilbereiche, haben Sie da noch mehr?
Also die Datenlage ist schlecht, gerade im Bereich Neurologie und auch Psychiatrie. Aber in der Neurologie gibt es noch Hinweise, dass bei Parkinson gerade auch nicht motorische Symptome gebessert werden können, also wie Schlaf oder Schmerz. Das könnte ein Aspekt sein. Multiple Sklerose, hatten wir eingangs genannt, ist die top-neurologische Indikation, nicht nur zur Besserung von Spastik, wo wir die Zulassung für das Sativex haben, sondern es gibt auch gute Daten zur Besserung von Schmerzen und manchmal auch anderen Begleitsymptomen der Erkrankung. Restless-Leg-Syndrom ist wenig untersucht, gibt es aber ein paar sehr interessante Fallberichte und ich behandle auch einzelne Patienten.
Ist auch schwierig, auch eine schwierige Therapie.
Ganz genau, genau. Dann Spastik aus anderen Gründen. Ich habe eine Patientin mit einer amyotrophen Lateralsklerose, ALS, die sagt, dadurch bessert sich meine Spastik, ich kann dann besser nachts schlafen und die macht so eine Kombinationsbehandlung tagsüber mit Oralen und zur Nacht bei Bedarf mit inhalativen Präparaten und kommt damit ganz gut zurecht. Hier geht es natürlich immer nur um eine Symptomkontrolle, das ist klar. Aber ich glaube, es gibt noch viele Indikationen, die schlecht untersucht sind, wo wir noch nicht abschließend sagen können, ob es tatsächlich eine Wirksamkeit gibt oder nicht.
Ja, wie ist überhaupt da der Stand? Wird zu dem Thema jetzt auch wirklich viel geforscht? Werden auch Gelder zur Verfügung gestellt? Wie sieht die Forschung international aus im Bereich Cannabinoiden?
Ja, es wird geforscht. Aber mir geht es viel zu langsam und ich würde sagen, es wird
viel
auch
zu langsam.
Viel zu wenig geforscht. Und das Dilemma ist, alle sagen, wir brauchen mehr große kontrollierte Studien. Das ist ja unser Goldstandard, eine randomisierte kontrollierte Studie. Aber so eine Studie kostet ein paar Millionen Euro.
Ja,
das wird dann immer schnell vergessen. Alle sagen, ja, mach das doch mal. Dann stellen wir Anträge, aber da gibt es ja in Deutschland auch nur begrenzt Möglichkeiten. Wir können beim BMBF und bei der DFG solche Anträge stellen, aber das braucht eben mehrere Millionen. Und die Cannabis-Industrie ist eben nicht Big Pharma. Das heißt also auch, da
ist nicht so viel Geld dahinter.
Ist nicht so viel Geld dahinter oder vielleicht auch nicht so viel Motivation. Ich glaube, es gibt schon Lösungsansätze. Man könnte ja sich auch mal zusammen hinsetzen und alle tun was in einen Forschungsfördertopf zu klinischen Studien mit Cannabis-Arzneimitteln. Also ich würde mal sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ja.
Aber ein bisschen ist das Problem, das Geschäft läuft ja auch so. Ja, das muss man klar sagen. Also die Rezepturarzneimittel verkaufen sich ja. Und eine Studie
sind auch
kann
recht
auch
teuer, oder?
Na, der Preis ist sehr gefallen, weil einfach viele Player da mittlerweile am Markt sind. Eine Studie kann auch immer negativ ausgehen. Cannabisblüten sind nicht patentierbar. Also da gibt es auch Gründe, warum manche dann auch sagen, nee, warum eine Studie, das kann eigentlich wenig besser machen. Also das ist sicherlich ein großes Problem und von daher bin ich sehr große Befürworterin, dass wir die vielen möglichen Indikationen, die wir diskutieren, tatsächlich weiter sorgfältig wissenschaftlich untersuchen müssen.
Ja, ist auch unheimlich spannend. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, wenn natürlich das eine andere Therapieform, ein anderes Pharmakologikum ersetze, sowas, dann ist die Pharmaindustrie nicht ganz so hoch interessiert und da werden weniger Gelder zur Verfügung gestellt. Und dann hängt sowas, ja, unheimlich. Aber ich finde das wirklich sehr interessant. Also einfach nochmal zu wollen, das dieses Psychoserisiko, das immer öffentlich diskutiert wird, in dieser Mystifizierung, das sehen Sie momentan unter dieser kontrollierten Therapie, sehen Sie das sehr gering?
Ja, das ist ein Thema. Das ist, glaube ich, etwas, was man im Blick haben muss. Aber ich glaube, das ist ein Thema. Das
betrifft vor allem die Jugendlichen, oder?
Ja, ganz genau. Wo in der Vergangenheit viel auch durcheinander gemixt wurde. Also ich glaube, in der Vergangenheit ist häufig der Fehler gemacht worden, als wir noch in der Verbotspolitik waren. Und es gab ja tatsächlich auch eine wirklich starke Lobby in Richtung Verbot und Prohibition gegen Cannabis. Da hat man, glaube ich, häufig Dinge miteinander verknüpft und man hat Cannabis Dinge angehängt, die es gar nicht hat. Also Cannabis galt ja jahrelang als Einstiegsdroge, das ist widerlegt. Ja. Cannabis galt als Substanz, die ein sogenanntes amotivationelles Syndrom hervorrufen kann, das gilt auch als widerlegt.
Heißt?
Na, dass man, wenn man Cannabis nimmt, ein spezielles Syndrom mit fehlender Motivation entwickelt.
Okay.
Das ist aber nicht anders, als wenn Sie sich mit anderen Drogen berauschen. Also es gibt kein spezifisches Syndrom, was ausschließlich bei Cannabis in dieser Form eintritt. Das heißt also, man hat viel, was zeitlich zusammentraf mit dem Cannabiskonsum, ursächlich verknüpft. Und im Prinzip hat man das weltweit auch so mit Psychosen gemacht. Das heißt also, jeder, der eine Psychose entwickelte und gesagt hat, er hat mal Cannabis genommen, der kriegte die Diagnose Cannabis-induzierte Psychose. Das heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Aber ich glaube, wir müssen da nochmal mit einem sachlichen neuen Blick drauf gucken und auch voneinander trennen. A, akute psychotische Reaktionen, natürlich gibt's das. Manche Menschen sind dafür vulnerabel und wenn man viel THC in kurzer Zeit nimmt, werden manche Menschen darunter psychotisch und wenn die Intoxikation abklingt, ist es auch wieder weg. Das kennen wir aber auch von anderen Substanzen, das ist jetzt nichts, was besonders überraschen kann. Viel wichtiger ist ja die Frage, wie häufig kann Cannabis bei wem eine chronische Psychose, sprich eine Schizophrenie induzieren, ja. Weil das können wir häufig nicht mehr heilen.
Ja.
Und hier ist die Datenlage nicht so robust, wie viele meinen. Ich glaube, es gibt robuste Daten für Kinder und Jugendliche. Das heißt also, wenn ich vor dem 15. Lebensjahr viel Cannabis über längere Zeit mit viel THC einnehme, dann kann ich offenbar mein in der Entwicklung befindliches Gehirn so schädigen, dass das Risiko für eine Schizophrenie steigt,
ja.
Um das 2- bis 3-fache. Das ist immer noch niedrig, aber es ist höher. Bei Erwachsenen sind die Daten viel weniger robust und da glaube ich nicht, dass wir da heute schon eine abschließende Meinung zu sagen können. Für uns in der medizinischen Anwendung heißt das Folgendes. Ich würde immer prüfen, wenn ich jemanden mit Cannabis behandle, hat er eine Anamnese für eine Psychose? Und gibt es das in der Familie, ja. Schizophren Erkrankte?
Ja.
Wenn ja, würde ich mir das sehr sorgfältig und dreimal überlegen. Das ist eine relative Kontraindikation, weil dieser Mensch dann sicherlich ein erhöhtes Risiko hat, auch psychotische Symptome zu entwickeln.
Ja. Ja.
Aber ansonsten ist in der kontrollierten, ärztlich überwachten Therapie, wo wir ja insbesondere auf den THC-Gehalt und auf die Dosis Acht geben, ist das Eintreten von schizophrenen Erkrankungen bei Erwachsenen nicht wirklich ein Problem.
Sie sagen es ja immer jetzt auch dazu, THC und das zweite ist CBD. Ne? Von inwieweit gibt es da irgendwelche Studien zum CBD oder ist das ein wichtiger Bestandteil dessen?
Ja, ja. Also es gibt ja in der Cannabispflanze 100 verschiedene Cannabinoide. Und diese beiden, CBD und THC, sind die am besten untersuchten. Diese sogenannten kleinen Cannabinoide, die es dann zusätzlich noch gibt, die sind wenig erforscht. Und da weiß man gar nicht genau, haben die vielleicht auch ein eigenes therapeutisches Potenzial. Da kommt noch Spannendes auf uns zu.
Ich würde sagen, das ist ja schon ein tolles Feld.
Ja, wenn wir über Cannabis reden, reden wir meistens über THC. See. Aber in der Tat gibt es für reines CBD auch Indikationen. Ich hatte ja eingangs schon dieses Fertigarzneimittel Epidiolex genannt. Das hat eine klare antiepileptische Wirkung und mutmaßlich nicht nur in den genannten zugelassenen Indikationen, sondern auch bei anderen therapieresistenten Epilepsien. CBD hat dann möglicherweise aber auch bei anderen Erkrankungen Effekte. Es wird ihm ein antipsychotischer Effekt nachgesagt. Und es gibt Hinweise, dass es bei bestimmten Angststörungen, insbesondere bei der sozialen Angststörung, wirksam sein könnte. Was noch sehr in den Kinderschuhen steckt und in der präklinischen Forschung, CBD scheint starke neuroprotektive Effekte zu haben. Und es gibt aus der Präklinik Hinweise, dass man es vielleicht sogar einsetzen kann, um neurodegenerative Erkrankungen zu verhindern, also im frühen Stadium. Wir haben selber einen Forschungsantrag gestellt, der aber leider auch nicht gefördert wurde, zu CBD beim Mild Cognitive Impairment, also der Vorstufe zur Alzheimer-Erkrankung, weil es, wie gesagt, sehr viele Daten aus dem Tierexperiment und aus der Präklinik gibt, dass man hier das Auftreten von demenziellen Erkrankungen hinauszögern könnte.
Okay. Also wahnsinnig spannend, und da gibt es ja noch wirklich, da gibt es ja noch viel, viel, viel zu schauen, ja. Ja, kommen wir nochmal so zur Versorgungsrealität, die wir momentan haben. Es gibt einmal, wie gesagt, Ärzte, die sich so ein bisschen vorsichtig dieser Therapieoption nähern. Ich kenne das selbst auch, wie gesagt, als Schmerztherapeut habe ich auch Opiate eingesetzt, da wo es notwendig war, und wurde dann relativ schnell in meiner Umgebung oder sowas zum Drogenarzt, ja. Also das, da muss man halt immer auch gewisse Vorbehalte dann überwinden. Aber auch der Patient oder sowas. Also ich glaube, bei dieser ganzen Diskussion gibt es doch bestimmt auch, muss man mit dem Patienten darüber reden, wenn man diese Therapieoption hat. Weil ich glaube, es kann auch dazu führen, dass der Patient sich eventuell schämt, wenn der Arzt sagt, wir setzen bei Ihnen Cannabis ein, oder?
Also ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt Menschen, die natürlich mit der konkreten Frage zu uns kommen. Ich habe gehört und möchte Cannabis ausprobieren. Es gibt Personen, denen wir das vorschlagen und die erstmal irritiert sind, weil sie mit Cannabis eigentlich nur Droge assoziieren. Es gibt aber auch erstaunlich viele Menschen, die Cannabis-Arzneimittel als natürliche Produkte einstufen, mit der sicherlich auch irrigen Annahme, dann muss das ja immer gut sein und hat gar keine Nebenwirkungen und ich will lieber was Natürliches als was Chemisches. Also die Einstellungen sind da sehr, sehr unterschiedlich, aber ich habe zum Teil auch Eltern, die zu mir kommen und für ihre kleinen Kinder nach Cannabis-Therapien fragen.
Nein, also ich jetzt nochmal sagen, natürlich und chemisch, die Tropfen, sind die chemisch hergestellt oder ist das alles rein natürliche Produkte?
Also die Blüten sind natürlich per se natürlich. Logisch. Die meisten Extrakte sind auch natürlich, weil die aus der Cannabispflanze hergestellt werden. Und das ist dann auch das Anliegen, dass die so produziert werden, dass möglichst wenig der Inhaltsstoffe verloren gehen und zerstört werden. Aber ja, man kann Cannabinoide, insbesondere reines THC, auch synthetisch herstellen. Das ist aber eher die Ausnahme. Also das meiste, was wir einsetzen, ist tatsächlich natürliche Produkte aus der Pflanze gewonnen. Ja.
Und produziert werden die vornehmlich auch im Ausland, oder?
Richtig, ja. Da gibt es große Anlagen. Es braucht viel Energie, es braucht viel Wärme. Ja. Es gibt Indoor-, es gibt Outdoor-Anlagen. Es gibt aber auch in Deutschland Anlagen, wo das produziert wird. Also das reicht von Dänemark bis Afrika, wo Cannabis mittlerweile in großen Mengen hergestellt wird.
Dann wäre meine nächste Frage, als Patient sage ich mal, wie finde ich einen Arzt, der mir Cannabis verordnet?
Das ist die häufigst gestellte Frage von Patienten und Patientinnen und leider eine Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten kann. Ich würde immer sagen, den Arzt, der einen behandelt, oder Ärztin ansprechen und danach fragen und hoffen, dass der dafür ein Ohr hat. Aber leider hören wir tatsächlich auch häufiger von Patienten, dass, sobald sie das Wort Cannabis in den Mund nehmen, praktisch der Praxis verwiesen werden. Oder wenn das nicht passiert, dass dann gesagt wird, ja, habe ich auch schon gehört, machen wir hier aber grundsätzlich nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil ich denke,
das ist
tatsächlich
eine unglaublich überlagertes Thema.
Das ist eine Therapieoption, natürlich nicht für jeden und für alles, ist ja auch ganz klar. Aber es ist für einzelne Patienten wirklich eine Therapieoption. Und ich würde mir wünschen, dass da viele Kollegen und Kolleginnen offen dafür wären.
Wir müssten eigentlich da auch mal mehr Fortbildungen machen, glaube ich.
Die gibt es ja. Es gibt ja viele Fortbildungen. Aber ja, wahrscheinlich reicht es noch nicht aus. Richtig kompliziert ist es auch nicht. Aber es ist schon reguliert. Und von daher sollte man so ein paar Dinge beachten und wissen, dass einem das nicht nachher auf die Füße fällt.
Ja, ja. Ja, vor allem gibt es, wie gesagt, dieses Regressrisiko. Auch da, meine Kolleginnen und Kollegen, also sind viele Informationen eingestellt auf den Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, auch bei uns in der KV Rheinland-Pfalz. Entscheidend ist natürlich immer die Dokumentation, die ausführliche Dokumentation, wenn ich das verordne. Ich muss aber jedes Mal auch einen Antrag stellen bei den Krankenkassen.
Nein, nein, das ist ja genau das, was es seit 2017 gab, dieser sogenannte Genehmigungsvorbehalt. Und dann ist lange diskutiert und gekämpft worden. Und der GBA hat dann erfreulicherweise entschieden, dass dieser Genehmigungsvorbehalt fällt. Das ist Ende 2024 gewesen. Mhm. Und der GBA hat definiert Facharztgruppen, für welche Fachärzte das nicht mehr gilt. Das sind Internisten, stimmt. Das sind auch Schmerztherapeuten, das sind auch Neurologen, Psychiater, also ganz viele Berufsgruppen dabei. Ja. Allerdings hat der GBA Folgendes getan. Er hat gesagt, diese Berufsgruppen dürfen nun Cannabis verordnen, ohne einen Kostenübernahmeantrag zu stellen. Aber, und das ist genau der Haken an der Sache, sie dürfen es weiterhin, wenn sie sich denn vor Regressen schützen möchten. Und das ist leider inhaltlich falsch, weil die Kostenübernahmezusage kein hundertprozentiger Regressschutz ist, obwohl das damit suggeriert wird. Und was wir hören, da gibt es jetzt keine Statistiken zu, die mir bekannt sind, dass die Krankenkassen, wenn jetzt Anträge gestellt werden von den Facharzt und Ärztinnen und Kollegen, die das eigentlich nicht müssten, dann suggeriert das ja eine eigene Unsicherheit und das wird häufig dann einfach abgelehnt. Mhm. Aber das hat eigentlich, wir hatten alle gehofft, wenn der Genehmigungsvorbehalt abgeschafft wird, wird es alles viel besser. Leider ist das Gegenteil der Fall, dass sich viele das jetzt nicht trauen wegen der Sorge vor Regressen. Ich glaube, die Sorge ist nicht sehr hoch. Also wenn man das vernünftig macht, wenn man wirklich prüft, wer hat eine Indikation, man muss die Vorgaben im Sozialgesetzbuch beachten. Ja. Man muss auch die Vorgaben des Bundessozialgerichts beachten. Also da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Was ich eingangs schon sagte, schwerwiegende Erkrankung, keine Behandlungsalternative, gewisse Aussicht auf Erfolg. Das Bundessozialgericht hat dann zusätzlich gesagt, es gilt nicht bei schwerwiegender Erkrankung die Diagnose, sondern es muss nachgewiesen sein, dass die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Okay. Das muss ich in meinen Unterlagen dokumentieren. Mhm. Wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat, gilt allgemein als schwer beeinträchtigt. Mhm. Also das ist damit dann abgedeckt. Ich muss was dokumentieren zu Suchterkrankungen. Ist das ein Problem? Also es gibt schon ein paar Dinge, die ich beachten muss. Aber wenn ich mich dann an das halte, was üblich ist, dann habe ich niemanden bisher kennengelernt, der dann wirklich einen Regress bekommen hat. Die Kollegen, die es gibt, also es gibt das schon. Das sind aber immer Einzelfälle und sehr ungewöhnliche Behandlungen. Also Cannabis-Therapie von mehr als 10 Gramm pro Tag mit Blüten, wo man wirklich sagt, das ist eine ungewöhnliche Therapie.
Also ich kann auch sagen, ich habe es ja auch nochmal prüfen lassen. Also das sind natürlich, wenn, dann sind es Einzelanträge der Krankenkassen, die wir natürlich dann weiter bearbeiten müssen als KV, aber wir haben so gut wie keine. Ja. Also es ist relativ selten. Dennoch bin ich der Meinung, ja, da müssen wir als KV auch aufklären. Ja, da müssen wir als KV aufklären und auch unsere Ärztinnen und Ärzte unterstützen einfach.
Also ganz konkret, seitdem dieser Genehmigungsvorbehalt gefallen ist, ich bin ja als Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie in dieser bevorzugten Gruppe, habe ich keinen einzigen Kostenübernahmeantrag mehr gestellt.
Ja.
Wir verordnen das jetzt nicht, weiß ich, flächendeckend, ist ja auch klar, sondern es wird spezifisch geguckt, ob es eine Indikation gibt. Der Zeitraum ist jetzt noch nicht sehr lange, kann man sagen, ja, warte nur ab, da kommt der Regress noch. Bisher ist noch keiner gekommen und offen gestanden kann ich es mir auch schwerlich vorstellen.
Okay. Ja, Finch. Noch eine Frage kurz zum Einsatz in der Palliativmedizin.
Ja, gute Indikation.
Auch eine gute Indikation, oder?
Weil da haben wir ja viele Symptome, über die wir jetzt auch schon gesprochen hatten. Ja. Schlafstörungen, Schmerz, Übelkeit, Erbrechen, Ängste. Das sind alles Symptome, die man durch Cannabis-Arzneimittel möglicherweise lindern kann. Und das ist sicherlich eine gute Indikation mit wenig Nebenwirkungen. Ja. Und da glaube ich, sind wir auch noch zu zurückhaltend im Einsatz von Cannabis-Arzneimitteln.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Also wir haben gelernt, Medizinalcannabis ist eine wahrzunehmende Therapieoption. Evidenz, Verantwortung und praktikable Rahmenbedingungen müssen ideologische Vorbehalte endlich entkräften. Neue Therapieoptionen und Vorteile sollten zum Nutzen der Patienten eingesetzt werden. Ich hoffe, wir konnten in dem Gespräch einige Vorbehalte gegen Medizinalcannabis, den Einsatz von Medizinalcannabis aufräumen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Professor Müller-Fahl. Es war ein spannendes Gespräch und Ihnen bis zum nächsten Talk. Dankeschön.